Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von
Jung und
Young. Hallihallo, da sind wir wieder. Ey, Wolfgang, Ausgabe 62, das ist ja irre, oder?
Ja, Wahnsinn, Ausgabe 62, obwohl wir ja in dem Jahr sehr inaktiv waren.
Und es ist so, als ob wir gestern angefangen haben, so fühlt sich das an.
Ja, krass,
wirklich. Und dann 62, ist ja fast unser Lebensalter.
Und du, genau, das ist ja knapp drunter, gefühlt, biologisch. Und du hast ja in Summe, habe ich gesehen, mit Wayne und allem drum und dran, bist ja fast bei 300 jetzt, oder?
Ja, und da sind ja noch die alten Folgen gar nicht mit bei. Ich habe wirklich früh angefangen mit Podcast irgendwie, da war es ja noch gar nicht so ein Hype. Ich glaube, 2009 oder so habe ich angefangen.
Kann man die eigentlich noch irgendwo hören? Das wäre ja auch mal spannend.
Das wäre jetzt so im Nachhinein wäre spannend, aber ich neige nicht dazu, so alte Relikte aufzubewahren, weil ich immer denke, hey, ist Vergangenheit. Mhm. Marco, guck in die Zukunft. Und aber manchmal, ab einem gewissen Alter, denkt man, ach, wäre doch noch ganz schön gewesen. Ja. Ich war früher auch mal in so einer Band und da waren ja immer noch, gab es so Kassetten, kann ich mich noch erinnern, die wir da irgendwie bespielt haben. Davon hätte ich jetzt gerne noch ein paar. Einfach nur mal reinzuhören, was wir da rumgebrüllt haben.
Aber du, lass uns doch heute mal ein Stückchen in die Vergangenheit gucken, auch wenn das deinem Naturell widerstrebt. Aber
wir müssen doch mal einfach gucken, einen Abriss machen.
Das
für
ist
die
ja
Leute
der,
einfach.
Genau. Das ist ja der große Jung und Young Jahresrückblick jetzt hier und deswegen wollen wir mal so ein bisschen das Jahr beleuchten. Ne?
Genau, wir wollen euch ein bisschen so mitnehmen, einfach in unsere Welt, was uns so beschäftigt hat, unsere Gedanken, wo die hingegangen sind, weil nicht jeder natürlich jede Ausgabe jetzt hier gehört hat. Und weil auch nicht jeder die neuesten News hört, aber vielleicht jetzt zur Weihnachtszeit vielleicht mal ein Stündchen Zeit hat, um mal ja unsere Gedanken zumindest zu hören und auch damit ein paar Fundstücke zu hören, die dich im Online-Marketing, wenn du sie richtig auswertest, vielleicht noch ein Stückchen weiterbringen können, oder Wolfgang?
Oh, du legst die Latte hoch, ja? Schauen wir mal.
Ja, natürlich, wir müssen Mehrwert liefern. Mehrwert. Ja,
stimmt,
früher Mehrwert. Immer, und an den Leser denken.
Was ist eigentlich noch Mehrwert?
Was ja, genau, das wäre meine erste Frage und das ist eigentlich der Rückblick, was mich das ganze Jahr so begleitet und jetzt irgendwie in den letzten Wochen noch viel mehr. Wolfgang, ich habe das Gefühl, alle erzählen nur noch, du darfst nur noch irgendwelche Inhalte ins Netz blasen, wenn du den heißesten Scheiß hast, über den noch nie einer gesprochen hat und wo Inhalte drin sind, die so authentisch sind wie kein anderer Inhalt, sonst hast du kein Anrecht mehr, im Internet indexiert und gerankt zu werden. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Ja, bekomme ich am Rande so mit, ehrlicherweise nicht so wirklich in meiner Bubble, aber ja, ich glaube, das ist, also auf der einen Seite ist es ein bisschen überzogen, so wie du es jetzt auch gerade, glaube ich, auch angeteasert hast. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schon gut. Also es wäre natürlich cool, wenn du nicht 17 Mal am Tag sozusagen die gleiche News irgendwie neu aufgewärmt bekommst. Ja, das passiert ja aktuell. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es tatsächlich so, wenn dann irgendwie, also jetzt aktuell, wir nehmen ja heute am 17. Dezember auf, das Google-Update. So, das Google-Dezember-Update. Übrigens, hat mal ein mir befreundeter SEO hat da heute Morgen auch irgendwelche Charts gepostet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war.
Ich weiß auch nicht mehr.
Ja. Wenn ich jetzt durch LinkedIn surfe, ja, und ich muss sagen, LinkedIn ist schon in dem Jahr auch noch mal mehr mein Kanal geworden. Also nicht mein Herzenskanal, aber mein Kanal, auf dem ich unterwegs sein darf und muss, weil eben meine B2B-Bubble und meine Bubble generell da unterwegs ist. Wenn ich da durchgucke, dann ist das Google Dezember Core Update aktuell das Thema. Und die Suppe, die wird halt 18 Mal am Tag aufgewärmt, ja, und irgendwie es ist total unsexy. Ich glaube aber auch, dass das dazu führt, dass Qualitätscontent, also Menschen, die das in einer bestimmten Tiefe, in einer bestimmten Tonalität oder in einer bestimmten Regelmäßigkeit diese Themen bringen, also ich nenne jetzt mal Kevin Indig, Grüße gehen raus, oder wenn es um Tiefe geht, Olaf Kopp, ja, ich weiß ja, dass kein Podcast mit dir vergehen darf, ohne dass wir Olaf grüßen. Deswegen habe ich jetzt
Olaf Kopp.
Deswegen habe ich das jetzt mal übernommen. Ja, ich glaube, dass Qualitätscontent dadurch ein Stück weit gewinnt, dass es diese flache Content-Schwemme gibt im Moment. So nehme ich das wahr. Die Frage, ob das immer Mehrwert ist, also natürlich ist es nicht immer Mehrwert, ja, aber
Also, aber die Frage ist doch, was machen SEOs daraus? Was mich so tierisch daran ärgert, ist, dass das ja oftmals diese Äußerung von, du darfst denn eigentlich nichts mehr niederer Qualitätsmäßiges posten von SEOs. Und es ist doch klar, dass wir einfach ein bisschen weitergegangen sind. Also wir unterhalten uns das ganze Jahr über EEAT, über Entitäten und wie sich Google weiterentwickelt. Und dann ist doch klar, dass wir vielleicht noch Inhalte haben, die es schon mal gab, aber dass wir sie anreichern, ohne da jetzt hochgradig Intellekt reinzustecken, aber mit anderen Perspektiven, mit anderen medialen Perspektiven, um daraus einen besseren Inhalt zu machen. Und über allem schwebt doch, und das ist ja der Kern eigentlich von dem, was wir die letzten Jahre zumindest in der Suchmaschinenoptimierung hatten, ist das Ding der Marke, der Community, der Identifikation. Das ist doch der Träger. Wenn ich jetzt eine Nachricht habe, die 100-mal gespreadet ist, eigentlich vielleicht 1:1 sogar gespreadet ist, dann ist doch unglaublich wichtig, dass ich, wenn du jetzt meinetwegen der 100. bist, der die Nachricht bringt, und ich habe jetzt aber zu dir einen besonderen Bezug und ich lese dein Zeug eigentlich grundsätzlich total gerne, weil ich denke, der Wolfgang, der schreibt immer cooles Zeug, aber wenn es jetzt gerade um das Core-Update geht, da hast du jetzt irgendwie mal was reproduziert. Dann würde ich es ja trotzdem bei dir lesen, weil ich es in meinem Feedreader drin habe oder irgendwie anders konsumiere, weil ich dir grundsätzlich vertraue. Das heißt, das ist eine Sache, die ich von Karl Kratz schon mitgenommen habe. Alles ist beim ersten Mal für jeden neu. Und das ist eine Erkenntnis, die stimmt ja. Weil diese 100 anderen, die kennst du vielleicht, wenn du weißt, dass die da sind. Wenn du das nicht weißt, ist die Nachricht auf dem Medium, wo du es gerade konsumierst, und da ist Community oder Marke oder Authentizität unglaublich wichtig, für dich in dem Fall vielleicht neu. Wie das Core-Update, mach morgens mein Feedreader auf und sehe, bei Wolfgang steht's drin, dann ist es mir doch scheißegal, ob das jetzt 100-mal multipliziert ist. Wenn es um die Indexierung und das Ranking geht, dann ist vielleicht schon kriegsentscheidend, wer als erstes diese Nachricht gebracht hat oder wer am meisten Links dann auf einen Inhalt vereinen kann. Aber ich glaube, diese Selbstkasteiung, und das ist eigentlich das, was mich am meisten nervt, dass ich so oft höre von SEOs, dass es so eine Selbstkasteiung gibt, was man nicht mehr machen darf, weil Google das angeblich nicht will, dass ich echt schon beängstigt bin, weil ich bin in einer Zeit groß geworden, da haben wir alles gemacht, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, um irgendwie Traffic und Ranking zu bekommen. Und haben das ausprobiert. Manche Sachen haben funktioniert, manche Sachen haben nicht funktioniert. Aber wir haben es wenigstens ausprobiert. Und jetzt ist so, naja, ich glaube, ja, und da ist ja die Gefahr, wie oft ich dieses Jahr gehört habe, da ist ja die Gefahr da. Ja, es ist vielleicht eine Gefahr, war aber immer eine Gefahr da. Und jetzt traue ich mich nicht mehr über die Straße, finde ich schon. Also das hat meinen Blick auf 24 wirklich maßgeblich jetzt irgendwie geprägt. Und ich mache es anders und denke, nee, jetzt ist gerade die Zeit des Testens und das Fenster ist jetzt auf, was in 3 Jahren ist, keine Ahnung, war aber immer so im SEO. Jetzt nutze ich das Fenster so, wie es mir passt, ohne dass ich einen Reflex hören will, dass 500 Wörter immer gleich Spam sind. Also so eine einfache Lösung, ich habe immer gedacht, wir sind über den Punkt einfach schon hinweg, sondern ich kann auch einen Glossarinhalt sehr multimedial, holistisch gestalten und daraus einen coolen Inhalt bauen. Warum denn nicht? Liegt doch an meinem Intellekt und an meinen Herangehensweise an diese URL, an diesen Inhalt auf dieser URL. Und ich glaube, da müssen SEOs ein bisschen aufpassen, weil wenn es immer heißt, nee, das ist gefährlich und das lasse ich mal lieber, weil da ist eine Gefahr hinter, naja, dann ist SEO irgendwann wirklich tot. Also ist denn das nicht nur eine Floskel, sondern dann, ich meine, welche Dienstleistung verkaufst du denn am Ende als Agentur oder als Freelancer? Dann nur noch Kategorieseitenoptimierung? Irgendwann sind die optimiert. Und dann? Wie sieht denn dann deine Content-Strategie aus? Also das ist mir ein bisschen zu unkreativ in dem Bereich. Nicht von allen, aber von vielen. Sorry, jetzt habe ich mich ein bisschen wieder reingesteigert.
Ja, kein Ding. Ich finde, also was ich da kritisieren würde an der Stelle, und das fällt mir in der letzten Zeit sehr häufig auf, ist, ich finde diese mangelnde Fähigkeit von SEOs, insbesondere SEOs, also die nehme ich jetzt wirklich mal explizit raus, die mangelnde Fähigkeit von SEOs sozusagen die Thematik und das Learning und den Nutzen zu transportieren für die Kunden. Also ich vergleiche das so ein bisschen mit einem SEO-Vortrag halten auf einer SEO-Konferenz. eigentlich ist das völliger Schwachsinn. Also ich mache das ja auch. Ich gehe ja auch, ich war ja auch auf der OMX und war überall, Campings, gut, bei dir moderiere ich immer. Aber ich gehe auch auf, ich bin jetzt beispielsweise am 6. Februar bei dem EO Search Summit in Würzburg, freue mich auch drauf, ist ein cooler Event. Aber da sitzen ja im Wesentlichen SEOs. So, das heißt, ich erzähle ja meinen Kollegen sozusagen, was meine Perspektive ist. Das ist ja auch gut, wir tauschen uns aus und so weiter. Aber es ist ja nicht die das Transportieren des Inhaltes zum Kunden. Und was ich finde, halt mit KI haben wir heute so viele Möglichkeiten. Also wenn du jetzt weißt, in meinem Kundenportfolio sind im Wesentlichen B2B-Unternehmen ab einer gewissen Größe oder keine Ahnung. Ich denke jetzt gerade an Klaus Schenkmann, Grüße gehen raus. In meinem Kundenportfolio sind hauptsächlich Arztpraxen, ja. Dann kannst du doch dieses Core-Update-Thema einfach mal mit KI sehr schnell in die Perspektive von diesen Zahnärzten drehen und auch mal so einen Content produzieren. Und du setzt dich auf das Thema und bist dann damit unique. Und das lese ich halt überhaupt nicht. Also ich lese von keinem SEO, dass der das irgendwie so transportiert, das Thema, dass ich denke, okay, seine Kunden verstehen das jetzt besser. Und ich glaube, das ist ein echtes Manko. Also dass wirklich immer wieder das Thema sozusagen auf SEO-Ebene und aus SEO-Perspektive kritisch beleuchtet, hinterfragt und überarbeitet. Ich weiß nicht, wie viel Mal ich dieses Jahr gehört habe, in Podcasts und auf Veranstaltungen, ja, übernimmt nicht 1:1 die KI-Inhalte und so weiter, was ja inhaltlich richtig ist. Aber das ist doch keine neue Botschaft mehr. Also bitte, wer heute in unserer Blase ernsthaft noch vorm Rechner sitzt, sich einen Text für eine Landingpage 1:1 von der KI schreiben lässt und den nimmt, ja bitte, ja, da ist eine gewisse Gefahr drin, wie du gesagt hast, dann soll er es halt machen. Also wer nicht, da nicht empathisch oder weit genug in seinem Prozess ist, zu wissen, dass er da ein gewisses Stück Eigenleistung mit reinbringen muss, da aber auch eine Chance hat, hat er halt verloren. Also da kriege ich jetzt auch nichts zu ändern. Ne?
Ja, halt verloren. Du bist ja schon wie ich, hör mal. Aber wie immer zählt es ja gar nicht für alle SEOs, aber von vielen, die ich über viele Jahre kenne, da zählt es in jedem Fall. Und komischerweise sind die, die sich öffentlich äußern, die erzählen sowas. Und ich kenne eben auch ganz viele, von denen hörst du gar nichts. Und die machen einfach ihr Ding, weil die merken, da ist das Fenster offen. Und da geht es eigentlich nur darum, wo packe ich jetzt welche Ressource rein, um meine Projekte größer zu machen? Und wie kriege ich aus den Versuchen, die dann hoffentlich mit Traffic belohnt werden, eine geile Conversion raus? Das ist eigentlich das Thema. Und das ist so, gibt zwei verschiedene Paar Schuhe. Die öffentliche Diskussion um diesen Mehrwertinhalt und die Leute, die SEOs, die schon längst verstanden haben, die einfach ihre Projekte machen und die probieren jetzt nach vorne zu spielen in dem Fenster. Und weiß doch keiner, ob irgendwann jemals eine Textsuche kommen wird oder eine Search-GPT oder whatever. Ich bin da immer noch sehr skeptisch, aber wissen wir ja alles nicht. Ich weiß nur, jetzt ist Fenster auf. Und jetzt muss ich agieren. Ich muss einer von denen sein, die vielleicht auch, dann nennt's Spam, mir doch scheißegal. Wenn der Spam funktioniert, probiere ich das jetzt reinzupacken, weil ich aber selbst mein Geschäftsmodell ja schützen will, weil ja da Arbeit und Kosten auch hinterstecken, probiere ich natürlich so intensiv wie möglich zu arbeiten, um mich selbst auch zu schützen. Ja? Ich probiere ja, Mehrwertinhalte zu bauen. Aber ob die 100%ig sicher sind, ich meine, hätten wir uns alle nicht selbstständig machen dürfen. Welches Geschäftsmodell ist denn 100%ig sicher? Sondern ich muss erstmal machen. Und dann werden immer Leute darüber sagen, oh, naja, also das hätte ich anders gemacht. Wie oft ich das in meinem Leben schon gehört habe, von Leuten, die sich noch nie was getraut haben in ihrem Leben. Davon wirst du ja auch ein paar kennen. Na okay, okay, an das Thema Mehrwertinhalte, da sind wir pari, denn was hast du denn so im Rückblick so mitgebracht an Themen?
Ja, also ich habe mir das überlegt, unter welchem Motto stand denn 2024 für mich so rückblickend? Also was ist so passiert und welchen Strich würde ich drunter machen? Und für mich ist 2024 zunächst mal so das Jahr der Konsolidierung, finde ich. Also Konsolidierung auf vielen Ebenen. Wir können ja sicherlich nachher auch noch mal über die gesamtwirtschaftliche Situation reden. 22.000 Firmeninsolvenzen in diesem Jahr. Ich erinnere mich an einen Post von dir und auch, glaube ich, einen Podcast sogar, wo du gesagt hast, ja Leute, ist alles nicht so schlimm, weil war im Prinzip ja auch vor Corona auch schon noch höher und so weiter.
Die Einleitung auf der Campix, da habe ich es auch mit reingenommen.
Richtig, da habe ich es auch gehört. Bei Lehman Brothers damals war die Geschichte auch, es ist schon dramatisch, aber für mich ist es auch ein Konsolidierungsprozess. Und auch wenn mit Sicherheit viele Menschen jetzt sagen, ich glaube, der hat einen Knall, der Jung, aber die Wahrheit ist, die Arbeitsplätze oder auch die Geschäftsmodelle in der Autoindustrie zum Beispiel werden momentan konsolidiert im Sinne von, man muss Dinge verdichten, man muss Dinge neu denken, man muss Dinge neu strukturieren und dabei bleiben natürlich schmerzhaft auch immer Leute auf der Strecke. Das ist halt einfach bei Innovation so, das klingt ein bisschen überheblich, finde ich, aber die Wahrheit ist, wir werden nicht sozusagen 50 Jahre lang noch so weitermachen können, wie es die letzten 10 Jahre war. Das ist, glaube ich, jedem klar. Und da muss was passieren. Und für mich war das 2024 als Agenturchef und auch für mich persönlich so ein Jahr der Konsolidierung auf ganz vielen Ebenen. Also zum einen ist KI, glaube ich, mittlerweile in jedem Kopf drin und ist gekommen, um zu bleiben. Also ich glaube, letztes Jahr um die Zeit gab es durchaus noch Menschen, die gesagt haben, ist irgendwie ein Hype und so, wird nicht wirklich passieren. Und was ich festgestellt habe, ich bin ja auch öfter mal als Speaker unterwegs und öfter auch mal so gebucht und bin dann bei Softwareherstellern oder anderen Unternehmen. Und wenn du da mal in diese Bubble schaust und guckst dann, wie tief da KI schon drinsteckt, teilweise in solchen Produkten, das ist schon beeindruckend. Und ich glaube, wir müssen uns einfach sozusagen dieses Befremden, dieses Fremdeln mit der neuen Technologie, das darf man jetzt langsam ablegen, weil einfach künstliche Intelligenz und diese neuen Möglichkeiten in unser Leben immer intensiver reinkommen. Also das ist für mich so ein Konsolidierungsprozess gewesen in dem Jahr, wo ich sage, okay, das habe ich spürbar wahrgenommen, auch in der Agentur.
Ich glaube, also natürlich ist jetzt das eine schwere Sicht, wenn du jetzt selbst bei VW arbeitest oder in der Automobilindustrie oder bei einem Zulieferer oder in der Stahlindustrie. Wenn dein Arbeitsplatz davon abhängt, dass wir jetzt sagen, okay, da wird konsolidiert. Aber ich glaube, wenn man von oben rauf guckt, ist es halt immer so, dass Wirtschaft in Wellen abläuft. Es geht gar nicht anders, weil es immer eine Form von Rückschritt geben muss, damit Wachstum weiter entstehen kann. Und ich meine, jeder von uns hat das doch selbst schon gespürt. In Zeiten, wo es super läuft, guckst du halt nicht so achtsam auf dein Geld. Dann wird hier noch ein Tool dazu gebucht, dann werden hier noch Personal eingestellt. Und ob das alles effizient und effektiv ist, das hinterfragt man ja nicht, wenn das Geld einfach so fließt. Wenn man aber dann mal Druck bekommt und man muss wenigstens erstmal seinen Kostenapparat hinterfragen, vielleicht sogar sein ganzes Geschäftsmodell, um sich dann besser aufzustellen, dann ist ja da die Magie drin. Also wenn du da die richtigen Antworten findest, dann ist das ja die Position, von der du dann, wenn der Wachstum wieder anfängt, und der fängt auch immer wieder an, also nach einem Down gibt es immer wieder einen High auch, ist ja deine Basis, wie du dann angreifen kannst. Also mit einem niedrigen Kostenapparat zum Beispiel bist du viel agiler. Das merkst du aber erst, wenn du die Kosten runtergeschraubt hast. Und das ist bei uns in den Agenturen so, das ist aber bei VW genauso. Einfach zu sagen, man ist schlagkräftiger, man hat vielleicht die richtigen Leute in den richtigen Positionen, um Innovation zu triggern. Man hat vielleicht auch Zeit, sich ein bisschen auf die Märkte einzustellen, ein paar Predictions zu machen, wie die Märkte sich vor allen Dingen entwickeln werden. Und ich glaube, man darf gar nicht, also nur aus der Perspektive von Unternehmern, darf man sich gar nicht so viel Gedanken darüber machen, sondern man muss es als Teil der Evolution seiner eigenen Firma betrachten und darauf vorbereitet sein. Da muss man auch gar nicht so viel Schiss haben. Es sei denn, man ist abhängig von einem Lieferanten oder hat einen Hauptauftraggeber. Dann kann man natürlich schnell in eine Schieflage kommen. Ich habe letzte Mal hier mit jemand geredet, der hat so Teile für Russland damals zugeschnitten, also für Maschinen aus russischer Produktion, die hier hergestellt worden sind. Und mit dem Ukraine-Krieg und den Sanktionen ist die Lieferkette weg gewesen. Und die hatten 99% war das die Geschäftsabhängigkeit. Und so eine Sache muss man halt hinterfragen, weil das kann ja ganz schnell mit China passieren, kann ja mit jedem Land eigentlich passieren, sogar mit einem im Land, mit einem Zulieferer, der vielleicht in irgendeiner Industrie steckt. Und sich darüber Gedanken zu machen, sich ein bisschen breiter zu positionieren. Ich glaube, die Zeit sollte man nutzen. Und wenn man da merkt, man steht nur auf einem Bein, dann sollte man das ändern, weil das ist schon sehr, sehr gefährlich. Aber das ist auch leicht gesagt. Ne? Am Ende ist es oftmals, es läuft ja. Ne? Dann ist man bequem, stellt keine Fragen. Und wenn man dann merkt, wie viel Potenzial eigentlich da ist, wenn man bestimmte Sachen reduziert, dann ist das schon ganz cool. Und da werden viele im deutschen Mittelstand, also wir haben unsere Hausaufgaben schon gemacht, wir haben ja schon seit Corona angefangen, faktisch unsere Hausaufgaben zu machen. Was ich jetzt dir zugehört habe, macht ihr eure Hausaufgaben auch. Aber viele Leute im Mittelstand, die sind ja noch gar nicht so weit wie wir. Die kommen ja jetzt erst in die Bedrohung. Und wenn du natürlich später anfängst, bist du auch später fertig. Und das ist natürlich auch ein Nachteil. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir schon so weit sind. Und jedem, der so mit mir zusammenarbeitet, dem empfehle ich auch, das hinzubekommen. Und ich höre es aber auch aus den Unternehmen, dass nach Effizienz und Mitarbeitermenge und so und Einteilung von Mitarbeitern, also ich habe sehr, sehr viel Beratungsdienstleistungen, wo ich genau so eine Sachen gefragt werde, abseits von SEO, ob die Effizienz von Mitarbeitern wirklich noch so richtig ist. So. Und naja, es ist natürlich manchmal hart, die Antwort zu geben, aber ich glaube, manchmal muss man eine Entscheidung treffen, um diese Konsolidierung hinzubekommen, die du meintest.
Aber ich glaube, wenn du über es läuft ja redest, dann, also da könnte ich jetzt weit ausholen, auch politisch will ich aber nicht, wollen wir ja in dem Podcast auch nicht. Aber es läuft ja, steht schon so für mich ein bisschen auch auf der Gegenseite diametral zu den neuen Zeiten, die wir jetzt haben. Denn lass mal ganz ehrlich so 5 Jahre zurückdenken. Ja? Hättest du gedacht, dass es gibt ein Unternehmen, das zigtausende von die besten Programmierer der Welt beschäftigt und die besten Löhne zahlt und die besten Arbeitsbedingungen hat und die größten Kreativlabs hat, nämlich Google. Und hättest du gedacht, dass dann jemand kommt wie OpenAI, die ja vergleichsweise klein sind, ja, und sozusagen im KI-Bereich die komplett überholen? Also das hätte ich vor 5 Jahren nie im Leben gedacht. Ich hätte gedacht, wenn mir jemand erzählt hätte, es gibt irgendwann mal AI und KI und diese ganze Entwicklung so beschrieben hätte, wie sie jetzt da ist, wer kann das umsetzen? Dann hätten, glaube ich, alle Leute gesagt, inklusive mir, ja, was muss Google machen? Ja, die sind ja die absolut Größten in dem Segment. Und das steht für mich für die neuen Zeiten, dass eben OpenAI kommt und einfach da an Google erstmal vorbeiprescht. Und ich weiß nicht, wie es ist bei dir. Ich nutze Gemini, aber ich bin nach wie vor ChatGPT-Nutzer, wenn es um allgemeine Prompts geht, weil es einfach für mich die beste Qualität ist, ja. Und einfach um weg von diesem AI-Ding zu kommen und in dem Fokus neue Zeiten zu bleiben für 2024, wer hätte gedacht, ja? Ich meine, wir haben 60, 70 Jahre uns bequem in der Autoindustrie darin gesonnt, in dem Licht gesonnt, dass wir die Besten sind, ja. Und das sind Dickschiffe wie Mercedes und VW und Riesenkonzerne. Das ist aber auch ein Stück weit Konsolidierung, wie du es gerade gesagt hast, ja, wo auch wahnsinnige Mitarbeiterbestände aufgebaut wurden und so. Und ich glaube, klar, wenn die Leute jetzt da arbeiten, ist es echt hart, ja. Aber da kommt ein BYD und die bauen irgendwie in 10 Jahren, bauen die eine Fabrik, sagen wir mal, annähernd qualitativ gleiche Autos baut. Ich kann das nicht genau beurteilen. Ich höre es nur immer wieder. Ja, ich habe noch nie in einem chinesischen Auto gesessen, um ehrlich zu sein. Oder zumindest in einer chinesischen Marke. Aber die kommen und disruptieren sozusagen eine ganze Branche, weil sie strategisch anders ausgerichtet waren. Und das steht für mich irgendwie für 2024. Da sind wir als Land und als Exportnation und als Branche im Online-Marketing sind wir irgendwie hart aufgeschlagen, finde ich. Und das ist auch das, was ich meinte mit Konsolidierung. Da sind auch einige, bleiben auch auf dem Weg, definitiv. Ne? Also ist nicht so einfach, sich da neu zu orientieren.
Naja, ich sehe das ehrlicherweise gar nicht. Es gibt natürlich diese ganze Fahrzeugindustrie, ja, da müssen wir uns ein bisschen umstrukturieren, wobei das Thema einfach größer geworden ist, weil Rohstoffe nie so ein Thema waren und jetzt Rohstoffe total das Thema sind. Also wer jetzt die Möglichkeit hat, Batterien zu bauen und an die seltenen Erden oder an die Rohstoffe für Batterien ranzukommen, der ist halt viel besser im Game. Aber es ist schon schwer. Ich glaube nur, dass wir als Deutschland einfach auch immer daran gut waren, Add-on-Produkte zu anderen Produkten zu kreieren. Also noch Verbesserungen zu machen. Und warum da nicht mit den Chinesen zusammenarbeiten? Ich sehe das gar nicht so schwarz. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine Industrien, die von uns immer runtergeredet wurden, wie die Rüstungsindustrie. Wenn du zum Beispiel ein Zulieferer bist für Rheinmetall, ich glaube, musst du dir die nächsten 50 Jahre keine Sorgen machen. Kommt immer ein bisschen darauf an, welche Entscheidungen man natürlich auch trifft oder in welche Richtung man gehen will. Also guck dir so ein Online-Shop für Tesla-Zubehör oder so wird, glaube ich, auch in der Zukunft noch gut laufen. Und ob das jetzt die Gesamtwirtschaft trägt, nö, aber die hat sich schon immer verändert. Und ich weiß nicht, wo die dann aufschlagen, die ganzen Leute, die dann da vielleicht auch entlassen werden, wenn sie denn entlassen werden. Ich meine, das Problem ist doch, dass immer mit diesem großen, wie würdest du denn in Vertragsverhandlungen gehen oder in Gehaltsverhandlungen mit deinen Mitarbeitern, dann natürlich würdest du doch ein Schreckgespenst aufbauen, um möglichst Kompromissbereitschaft auf der anderen Seite zu erzeugen. Da ist doch also eine Menge Storytelling, eine Menge Illusion mit drin, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzeugen. Ob das am Ende alles so ist, gerade unter deutschem Arbeitsrecht, das wage ich mal zu bezweifeln. Also natürlich ist da was in Bewegung, aber nun müssen sich die deutschen Autohersteller auch nicht, also hört sich ja mal so an, als ob wir morgen tot sind mit der deutschen Autoindustrie. Und das ist wahrhaftig nicht so. In Amerika gibt es immer noch genug Leute, die sagen, ey, nee, deutsche Wertarbeit und deutsche Autos finde ich cool, selbst wenn die 10% mehr kosten. Und auch in China wird es diesen Anspruch auf Fremdmarken, Luxus geben, der eben dann aus Deutschland kommt, um einfach nicht wie 1 Milliarde andere Chinesen mit dem BYD zu fahren, sondern da fällt es dann auf, wenn du mit dem Daimler fährst. Und das wird immer so bleiben. Vielleicht in einer anderen Liga, was die Mengen anbelangt, aber dass es ein Need für besondere Marken gibt, die auch dann bei uns unter hohen Personalkosten hergestellt werden können, da würde ich noch nicht mal so Trübsal blasen. Da wird eine Menge aufgebauscht jetzt, um einfach die Mitarbeiter dahin zu kriegen, dass die auf 10% ihrer Gehälter verzichten. Da musst du natürlich so ein Schreckgespenst aufbauen, damit die verhandlungsbereit sind. Wenn du sagst, ist super alles, aber gebt uns mal 10% von eurem Gehalt, das wird ja nicht funktionieren. Deswegen mal gucken, was passiert. Also am Ende, glaube ich, werden wir aber stärker rausgehen, als wir vorher waren, weil wir einfach bewusster mit bestimmten Sachen umgehen, weil der Druck jetzt höher ist. Es gibt ja diesen Spruch, unter Druck entstehen Diamanten. Der ist zwar so abgekartet, aber der hat schon ein bisschen Weisheit.
Also letztes Jahr um die Zeit hätte ich mich jetzt gefreut und hätte mich direkt an dein positives, an deinen Optimismus für die Zukunft drangehängt. Aber da ich jetzt seit letztem Jahr weiß, was für ein beschissenes Orakel du bist, um das mal so klar auszudrücken, ich möchte das schon gerne noch mal thematisieren, dass wir in unserem Jahresrückblick letztes Jahr, den wir übrigens total gut gemacht hatten, fand ich. Ich habe den noch mal angehört, weil wir auch lustig waren. Also wir müssen noch lustiger werden, auf jeden Fall.
Noch lustiger.
Noch lustiger.
Dabei hast du schon eine Mütze auf. Ich meine, sehen die Leute jetzt hier nicht.
Genau.
Aber du siehst schon echt lustig aus. Bei mir ist halt ein bisschen ein Problem, dass ich durch diese Krankheit irgendwie, fällt mir Lachen auch ein bisschen schwerer jetzt irgendwie.
Ja,
ich schiebe alles auf die Krankheit, verstehst du?
Das ist jetzt der Moment für Mitleid, aber ich trotzdem, also ich werde dich nicht so wegkommen lassen dabei, dass wir nochmal kurz thematisieren, dass wir beide im letzten Jahresrückblick auf die Ampel geschaut haben, ja, und ich gesagt habe, ich bin komplett enttäuscht von dieser Leistung und ich habe gedacht, nach 16 Jahren Merkel, es wird jetzt Digitalisierung, Rente, Innovation, Ausbildung, Studium, es werden Erzieherinnen eingestellt, es werden Lehrer eingestellt, die Bundeswehr wird auf Vordermann gebracht, das habe ich alles gedacht und ich war letztes Jahr im Dezember enttäuscht und da hast du gesagt, ich wäre halt so ein Pessimist, ja, und du wärst total optimistisch für 24, da geht's aufwärts mit der Ampel, ja. Und das möchte ich, dieses Statement möchte ich gerne hier nochmal platzieren, können wir ja in dem Kontext auch gerne mal darüber reden, wie das mit der Ampel gelaufen ist, fand ich auch exemplarisch. Er
zeigt zumindest, dass Ironie im Internet nicht funktioniert. Und, und ich meine, wie konnte ich denn ahnen, dass die FDP den D-Day plant? Mal ernsthaft. Ja. Also, ja, dass es also so wirklich weit kommt, hätte ich nicht gedacht, lieber Wolfgang.
Also unter neue Zeiten fällt das für mich auch, weil ganz ehrlich, bei allem, man kann politisch auf jeder möglichen Seite stehen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja, ich finde auch, dass demokratisch gewählte Parteien immer miteinander reden sollten. Finde ich tatsächlich. Ja, lege ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Aber in der Tonalität solche internen Papiere zu machen, das finde ich einfach nur ekelhaft. Und deswegen wünsche ich der lieben FDP von hier aus auf diesem Weg, und das ist meine persönliche 2%, Meinung,
nicht 2% wünsche
ich nicht Ihnen. Die von Marco.
Nicht ich mehr, Ihnen, sondern endgültig.
Ich wünsche Ihnen ein Brandenburg-Ergebnis bundesweit und das Versinken in der endgültigen Bedeutungslosigkeit. Ich glaube, 0,3% hatten die da oder sowas. Ne?
Ja, ich hatte nur gehört, dass in Brandenburg irgendwie die Hundepartei irgendwie mehr Stimmen hatte
als genau, die Tierschutzpartei. Also das fand ich schon außergewöhnlich, steht aber auch so ein bisschen, passt ganz gut zum Thema, so für neue Zeiten. Also es ist schon krass momentan, was sich verändert. Früher gab es mal, keine Ahnung, plötzlich gab es Kaffeepads oder sowas. Boah, geil. So, das waren so die Innovationen eines Jahres. Und was sich momentan so disruptiv und innovativ über ein Jahr tut, wenn man mal so zurückblickt, ja, das ist krass. Ich habe bei speziell mit dem Fokus KI mal geguckt, was so für Meldungen übers Jahr kamen. Und wenn du mal guckst, im Januar 24, ja, Da kam die Meldung, Microsoft Copilot startet offiziell in Office 365. Wenn ich heute drüber nachdenke, arbeiten ohne Copilot wäre für mich also möglich, aber nicht nötig und nicht schön. Weil, also ich liebe die Funktion in Teams, die Zusammenfassung zu machen. Wir haben mittlerweile fast in jedem Kundenprojekt das so, dass wir die Meetings immer aufzeichnen, die Teams-Meetings, und wir dann 2 Minuten später die To-Dos rumschicken. Und die Leute wissen mittlerweile, steht ja auch immer schön drüber, ist von KI generiert, bitte nochmal prüfen. Aber funktioniert echt Bombe und spart enorm viel Zeit. Und wenn ich jetzt überlege, dass das erst quasi 11 Monate her ist, dass ich dieses Tool habe, dann fühlt sich das für mich jetzt so an wie Google, dass ich jetzt schon seit gefühlt, keine Ahnung, 20 Jahren nutze oder so, ne? Oder 15. Also was ich damit sagen will ist, neue Zeiten bedeutet, es tut sich so unfassbar viel. Es gibt so unfassbar viele Sachen, die in das Leben reinkommen. Und da war 2024, finde ich, nochmal ein Meilenstein.
Was bei mir einfach mit reingekommen ist, ist im März 2024 die Google Leaks. Also das war wirklich so ein Ding, wo ich als SEO, ja, wir haben ja immer angenommen irgendwie, ja, dass die User-Daten einfach viel größere Relevanz auf das Ranking haben, aber nie konnte es einer beweisen. Wir haben uns dann immer irgendwie Verweildauer oder Bounce Rates um die Ohren gehauen und so. Und das wirkte auch alles in sich logisch, auch wenn natürlich, wenn du dich mit Analytics-Leuten auseinandersetzt, die dir natürlich auch erzählen, ja, Bounce Rate ist gar nicht so einfach. Gerade bei Besuchen von nur einer URL hast du immer 100% Bounce Rate. Aber da wussten wir ja plötzlich durch die Leaks, die da gekommen sind, hey, gerade in der Kombination mit dem, was jetzt auch mit den Chrome-Daten jetzt noch irgendwie passiert ist, bei den Histogrammen und so, dass die User-Daten wirklich penibel registriert werden von den Suchmaschinen, sprich Google, also eigentlich nur Google, und dass die User-Signale extrem wichtig sind und extrem detailliert getrackt werden. Inwieweit die denn in die Algos auch reinfließen, das wissen wir natürlich nicht. Aber es wird ja keiner irgendwie eine Zeile Code schreiben für irgendwas, was nachher völlig unwichtig ist. Und sich mit diesen Parametern mal auseinanderzusetzen, also nicht jetzt im Detail, wie denn jetzt Nutzerdaten erfasst werden, also welche technischen Trigger gemessen werden, um den Mehrwert, wir haben ja gerade darüber gesprochen, auch festzustellen, das fand ich schon echt beeindruckend, weil ja klar wird, dass die früher titulierten 200 Ranking-Signale eigentlich ein Scheißwert sind, also natürlich haben die immer noch einen Wert, weil einfach damit Inhalte strukturiert werden, aber eigentlich ein Scheißwert sind, weil am Ende des Tages durch das Re-Ranking und das Bewerten der Nutzersignale das eigentlich die Hauptwirkung hat. Da sind wir wieder beim Thema Mehrwert und da guckt Google hin und das ist ja auch mega schlau. Das ist also, natürlich. Denn ja, wenn du sagst AI und da ist Open AI so mit ChatGPT so weit vorne, nee, ich finde, die haben sich medial und kommunikativ total überrennen lassen, ja. Aber man merkt jetzt nach einem Jahr irgendwie damit, gerade in 24 wurde mir das immer bewusster, wie die einzelnen Tools, die Google hat in der Masse, in der Breite und auch in der Durchdringung der Geräte, wie viel AI da schon drin ist, was das total intelligent miteinander verbindet. Guck dir einfach mal Google Ads an, was da alles schon reinfließt an KI-Möglichkeiten oder wie die Verbindungen zwischen Maps und der Suche sind, wie die Verticals verbunden sind mit der Google-Suche und sich da mit diesen Histogrammen gerade in Chrome auseinanderzusetzen, finde ich schon mega interessant. Meine Frage ist denn dann nur, und das hatte ich ja auch als Thema mal in diesem Jahr auch, inwieweit, wenn du jetzt SEO interessiert bist oder auch Experte bist, inwieweit taucht man jetzt wirklich algorithmisch und technisch in die Fähigkeiten einer Suchmaschine ein. Weil das ist ja nicht trivial. Das sind Leute,
den Podcast gehört mit Olaf Kopp.
Ja. Genau. Und die Frage stelle ich mir einfach, weil die Leute tun immer so da draußen, als ob der Tag nicht 24 Stunden hat. Also als ob ich wie in einer Matrix mir einen Stecker hinten reinramme und dann weiß ich das alles. Sondern um den ganzen Stuff da von Olaf einfach aufzusaugen, brauche ich viel Zeit und unglaublich viel Möglichkeit und Tiefe und vielleicht auch Intellekt, um die ganzen Zusammenhänge verstehen zu können. Und muss ich das machen oder höre ich einfach nur Olaf zu und verbinde das dann mit der Erfahrung, die ich schon habe, um nachher ins Tun wiederzukommen? Also diese Verteilung der Zeit, das fällt mir noch unglaublich schwer. Wie machst denn du das?
Also ich bin definitiv kein treuer Follower von Olaf. Ich mag das, wie er das macht, aber das, da steige ich aus. Also nicht wegen
Olaf, sondern... Weil es dir zu tief ist, oder?
Ja, es ist mir definitiv zu tief, weil... Ja. Also ich zum Beispiel, können wir ein ganz, ganz einfaches Beispiel nehmen, die aktuelle Website-Boosting, ja? Nee. Da sind ja die Kolumnen drin von Sarah und von Karl und auch von Kai, der das KI-Update macht. KI-Update finde ich übrigens ein sehr schönes Wortspiel, bin ich ja auch ein Freund von. Und dann ist dieser Artikel drin von Olaf, der genau beschreibt sozusagen, was diese Leaks und wie das denn alles funktioniert und zusammenhängt und so weiter und mit den AI-Geschichten und wie das überhaupt funktioniert, dass da gerankt wird und keine Ahnung was alles. Ich habe es ja nicht gelesen, deswegen kann ich es nur so schlecht beschreiben, weil allein diese, keine Ahnung, 20 Seiten oder wie lang der Artikel ist, die schränken mich ab. Also das ist mir einfach zu deep, aber ich glaube, das ist total okay für die Leute, die das interessiert. Mir ist es dann sozusagen zu wissenschaftlich und zu schwer auch von der Kost. Ich brauche dann eher leicht konsumierbare Zusammenfassung. Und vor allen Dingen für mich als CEO nochmal so einen Business-Kontext reinzubringen, ich muss ja auch schauen, wie packen wir das in unsere Produkte. Natürlich muss ich es dafür bestmöglich verstehen. Und wahrscheinlich müsste ich die Artikel lesen, um meinen SEOs zu sagen, wir machen jetzt das oder das. Aber das delegiere ich dann schon mal gerne an die, weil mir das einfach an der Stelle auch zu tief ist dann.
Es kam ja auch daraus, dass es natürlich totales Privileg ist, dann wieder mehr Mitarbeiter zu haben, dass du jetzt im Vergleich zum Beispiel zu, okay, beschäftige ich, also ich muss mich ja so mal entscheiden, ne? Als wir zusammen beim SEO Day waren, da war natürlich das Thema von den Leak-Daten total wichtig und die Tiefe von Olaf total wichtig, obwohl er, glaube ich, keine Session hatte, aber das schwebte so über allem. Dann war das Thema von Maximilian Demur über Entitäten eben nochmal wichtig. Und das sind ja zwei unterschiedliche Baustellen. Ne? Mein Tag hat 24 Stunden und ich muss mich jetzt entscheiden, gehe ich jetzt in Thema Nutzerdaten und Tiefe von Patenten und wie Google sich entwickelt. Also und da sind Entitäten Teil davon. Aber ich kann nicht alle Bereiche, ich kann nicht Entitäten richtig cool verstehen oder kann jetzt die Verbindung zwischen Chrome und den Nutzerdaten und der Nutzerzufriedenheit irgendwie gut verstehen. Das ist einfach zu viel. Das schaffe ich gar nicht. Und das ist natürlich cool, wenn du mehrere Mitarbeiter hast, wo du das auf mehrere Schultern verteilen kannst. Ich sehe aber ehrlicherweise auch bei den großen Agenturen jetzt nicht die Köpfe rauskommen, die jetzt dann auch die Auswertung zeigen, weil das wäre ja die Folge davon, dass du bestimmte Erkenntnisse davon im Content Marketing auch verwertest. Und da bin ich ein Pragmatiker, wenn sowas nicht passiert, obwohl das Thema schon so angegangen wird, dann ist die Chance relativ hoch, dass es auch nicht stattfindet in den Agenturen. Ne? Also, weil die einfach auch nicht die Zeit haben. Und ich meine, du kennst es am besten. Wir leben jetzt in Zeiten, gerade wieder die Winterzeiten, wo einfach mal 50% der Mitarbeiter sowieso ausfallen, weil sie krank sind oder hier kriegt die Oma neue Zähne oder so. Also, das ganze Thema Personal, was damit verbunden ist. Und dann ist man ja froh, wenn man den Karren überhaupt mal am Fahren hält. Und dann noch zu sagen, oh, du hast jetzt hier noch Kapazitäten, um dich mit AI und mit den Leaks zu beschäftigen und so. Ich glaube, das ist unrealistisch. Man muss auch so ein Typ sein wie Olaf, um sich da so reinhängen zu können, weil sonst die anderen haben gar nicht die Zeit dafür.
Ich glaube, Olaf macht es tatsächlich auch nicht aus Businessgründen, also um da ein Produkt zu verkaufen oder so. Er hat ja, glaube ich, mal eine Zeit lang Premium-Content auch verkauft. Hat es dann aber irgendwie wieder eingestellt. Sowas habe ich zumindest mal im Hinterkopf.
Nee, macht er immer noch. Ich glaube, er baut da eine Produktwelt rum um die Patente, um da einfach schnell, und das ist ja so eine Mehrwertdienstleistung, ne? Dass es jemanden gibt, der die Inhalte, die eigentlich frei zugänglich sind, dann aber einfach noch irgendwo zusammenführt und dir eine Suchmöglichkeit gibt, um dich da zu orientieren. Und genau darum geht's ja. Inhalte sind doch unendlich da. Die Frage ist doch nur, ob es jemand gibt, der die gut und zugänglich kuratiert. Das bleibt ja die Herausforderung der Zukunft. Und das macht Olaf sehr, sehr gut, finde ich. Und die Richtung ist super. Es ist nur ein unglaublich kleiner Zielmarkt. Also, wer sich ein bisschen irgendwie eine Weile mit SEO beschäftigt, der weiß, wie klein dieser Markt ist im Vergleich zu anderen Märkten. Das ist schon echt jämmerlich. Da weiß ich nicht, ob das so zielgerichtet ist. Aber er macht das, was er fühlt, was richtig ist, wo er Spaß dran hat. Und hey, mehr geht doch auch nicht.
Ja, genau. Und also bei uns ist es natürlich so, da hatte ich ja eben schon mal angesetzt, oder nicht nur bei uns, generell muss ich ja als CEO schauen, wie setze ich das ein Produkt um. Und die Wahrheit ist, ja, ich finde das alles ziemlich geil. AI, KI, wir nutzen das auch. Wir versuchen es in die Prozesse zu integrieren. Das meinte ich auch mit KIs gekommen, um zu bleiben. Es hat sich auch alles so ein bisschen konsolidiert. Das wird irgendwie gefühlt das Thema KI seriöser. Aber ich muss ja als CEO, muss ich ja schauen, wo kann ich denn das in ein Produkt packen oder wie kann ich denn das so nutzen, dass es mir echt was bringt oder meinen Kunden. Und ich glaube, das ist die echte Aufgabe. Da tut sich schon auch wieder viel. In dem Jahr hat sich viel getan. Ich muss viel mehr schauen, welche Tools und welche Toolsets haben denn meine Mitarbeiter und wie gehen die damit um? Weil ich glaube, das wird ein entscheidender Vorteil oder Wettbewerbsunterschied sein in der Zukunft. Wie bauen Mitarbeiter die passenden Toolsets auf und die passenden KI-Agenten? Ich habe meinen Mitarbeitern erzählt, das war ein Vortrag von Sascha B. Müller auf dem Agency Day, Grüße gehen raus, und das war ein ausgesprochen guter Vortrag. Und Sascha kam dahin und sagte, ich habe irgendwie 4 Folien oder so. Und alle dachten, hä, 4 Folien, ja. Aber es war wirklich eine krasse Diskussion im Raum. Wie gehen wir denn künftig mit Mitarbeitern um? Es sind ja alles Führungskräfte auf diesem Agency Day. Wie befähigen wir, wie enablen wir die Menschen, KI so einzusetzen, dass es am Ende wirklich auch funktioniert, ja? Und das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen. Das ist ja für mich viel mehr im Fokus, als zu wissen, wie viel der 28. Nutzersignalpfad da irgendwie noch zu irgendwas führt. Und dann wollte ich noch eine Sache sagen an der Stelle, als, sagen wir mal, sehr rudimentär agierender SEO. Ja, solange ich, wie jetzt gerade in einem Projekt mit einer jungen SEO, die wir eingestellt haben vor kurzem erst, die mir was gezeigt hat, die einfach eine Low-Hanging-Fruit beim Kunden, die relevant war, also ein wichtiges Keyword, das auf Position 12 war bei Google, um mal ganz Butter bei die Fische zu geben, die gesagt hat, ich habe jetzt in die H1 den Begriff geschrieben, wir sind jetzt auf 7. Also so würde ich es jetzt mal runterbrechen, ja, solange das noch so funktioniert, muss ich ungefähr wissen, was in anderen Ebenen passiert, aber es ist nicht mein tägliches Brot, jetzt wirklich diese ganzen Kriterien alle umzusetzen oder diese ganzen Erkenntnisse.
Also das Problem ist natürlich, oder der Vorteil, den du hast eine Menge Mittelstand, glaube ich, als Kunden in der Agentur. Und da ist natürlich auch so, dass es für dich funktioniert. Wenn du jetzt eine große Agentur bist, die immer auch von den Personalkosten und von den jährlichen Gehältern darauf angewiesen war, eigentlich immer an große Konzerne zu verkaufen, verkaufst du natürlich schon den Informationsvorsprung und die Vision, wie man damit umgeht. Da ist es, glaube ich, in der Dichte von Konkurrenz und Wettbewerb nicht mehr mit einer H1 getan. Aber natürlich, im Mittelstand, gerade B2B, geht da noch eine Menge. Mhm. Aber viel Wertschöpfung entsteht ja dafür in Agenturen, dass du heißen Scheiß machen kannst, weil es ja Mitarbeiter in den Konzernen gibt, die auch schon Ahnung haben. Und die wollen natürlich immer noch mal einen besseren Scheiß haben. Die haben natürlich auch dann viel Budget, was sie dir geben können. Und das ist ein anderer Kreislauf an Wirtschaftlichkeit, als wir beide das jetzt haben. Und ich finde aber das, was wir haben, viel entspannter, muss ich sagen. Weil eigentlich muss man ja auf dem Level von großen Agenturen, auch auf dem Level faktisch, von Olaf abliefern, damit man überhaupt noch einen Fuß in die Tür kriegt. Weil da sitzen ja schon 10 rum, die alle auch die totalen Nerds sind. Also wen werden die denn beauftragen? Noch nicht irgendeinen, der uns sagt, nicht. Ja, ich kann auch eine H1 irgendwo einführen. So läuft das Game nicht. Und das ist schon schwieriger geworden, glaube ich, in der Realität. Und die Agenturen, die das nicht liefern können, die werden auch immer mehr Aufträge verlieren und damit dann auch ihr Geschäftsmodell vielleicht umstricken müssen, können, dürfen.
Was für mich in dem Jahr noch war, das wollte ich dir auch noch gerne mal rüberspielen, bin ich mal gespannt, wie deine Perspektive ist. Also wir haben ja im Sommer bewusst die Podcasts auch getrennt, weil ich mehr so diese persönliche Storytelling-Ebene mache und du mehr das Business-Thema. Dann haben wir uns ja unterhalten und haben gesagt, lass doch einfach mal das Experiment starten. Ich mache einen eigenen und wir machen ab und zu noch mal Jung und Young und so weiter. Und das bedeutet ja, dass ich jetzt sozusagen als Einzelhost auftrete. Und da ist ja, Als Einzelhorst, ich bin in dieser Sendung der Horst, genau. Und da ist was passiert, was ich als Speaker schon wahrgenommen habe und auch schon mal immer wieder mal kurz thematisiert in Podcasts. Und dann hast du mich, Entschuldigung, hast mich immer ganz ungläubig angeguckt. Ich finde, für mich ist 2024 auch das Jahr der menschlichen Interaktion, so will ich es mal nennen. Also darunter subsumiere ich Kommentare, persönliche Nachrichten oder auch Feedback zu Sendungen. So, jetzt habe ich ihn draußen, den Frosch. Also da möchte ich auch mal, ich habe mir überlegt, ich möchte gerne mal 3 Leute auch nennen, die immer wieder Feedback geben. Auf der einen Seite, den kennen, glaube ich, fast alle, die jetzt hier zuhören, den Jakob Riedelsberger, der mir immer wieder auch mitteilt, dass er meine Podcasts hört und auch dazu Feedback gibt. Aber vor allen Dingen auch mal Menschen, die gar nicht so in Erscheinung treten. Aber Marc Fuchs ist einer, der sehr genau meine Podcasts hört, anhört und mir auch Feedback gibt, was gut war, was schlecht war, was er anders sieht. Also das ist total wertvoll. Und dann wollte ich auch mal Grüße raussenden an die Mandy Bode in dem Zusammenhang. Das ist Interessante daran und deswegen passt die gut jetzt in diese Erklärung für mich für das Jahr 2024. Die Mandy war wohl, und ich vermute mal, ich weiß auch in welchem, aber die war in irgendeinem Vortrag von mir. Ich kenne sie persönlich überhaupt nicht. Aber da entsteht eine digitale Nähe an der Stelle jetzt, wo sie eigentlich fast alles von mir kommentiert oder ein Like gibt und auch nicht immer jetzt irgendwie ein Herzchen oder so, sondern wirklich dann auch mal einen Daumen hoch oder mal einen Applaus oder so, also wo ich auch rauslesen kann, was hat sie für ein Gefühl. Und was ich da sagen wollte, ist, dieses menschliche Miteinander auf dieser Ebene hat sich irgendwie in meinem Umfeld verstärkt. Und das fand ich 2024 sehr schön. Es gibt auf der einen Seite diesen KI-Tsunami mit Content, wo im Prinzip jeder jetzt, und da kommen wir vielleicht ja noch drauf, ich weiß, dass du Automatisierung auch noch als Thema hast, und ich mag ja Automatisierung überhaupt nicht. Also es macht total Sinn, ja, liebe HubSpot-Fans dieser Welt und so weiter. Ja, ich will das gar nicht kritisieren. Ich persönlich mag es nicht. Aber es ist ja einfach ein persönliches Thema. Ich mag Individualität mehr. Aber natürlich macht ab einer gewissen Größenordnung des Unternehmens Automatisierung Sinn. Aber wenn ich irgendwann vollautomatisch generierte KI-Texte nehme, die ich mit Canva automatisiert layoute und dann rausschicke an 200.000 Leute, dann hat irgendwann halt gefühlt jeder die gleiche KI-Pampe. Ja? Und ich glaube, genau dieses Persönliche, diese Individualität und auch diese Interaktion mit den Menschen, das wird so zukünftig. Für mich war das nochmal in 2024 eine Erkenntnis, dass das sehr, sehr wertvoll ist für mich. Und diesen Wert ins Marketing zu transportieren, das finde ich sehr spannend.
Ja, du hast ja Automatisierung schon ein bisschen angesprochen, was so ein bisschen auch mein Gräuelthema ist. Weil ich glaube, gefühlt, wenn ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, dass ich unglaublich viel Automatisierungsjunkies irgendwie auf LinkedIn sehe. Also, und es vergeht ja auch kein Tag, wo mich nicht irgendwelche Leute anpingen und sagen, dass sie irgendwie ihre Leadmaschine irgendwie für mich nutzen würden und so, die ja auch natürlich immer automatisierungsbasiert irgendwie funktioniert. Also, jetzt nehme ich das Wort funktioniert und das in Anführungsstrichchen, weil ich glaube, da funktioniert eine Menge ein Scheiß von. Aber ich glaube, dass dieser Hype um Automatisierung total angesagt ist, weil es viele Leute gerade im Mittelstand irgendwie glauben lässt, dass alles jetzt einfach geht, ohne Personal und ohne viel Schnickschnack und mit wenig Kosten und alles ist automatisiert. Und wer sich aber damit mal beschäftigt hat, und da bin ich nicht der Einzige, manchmal sitze ich denn hier und irgendwelche Sachen in unseren Automatisierungsketten gehen nicht. Weil ich meine, wenn du jetzt so
eine. Was automatisiert ihr denn? Mach doch mal ein Beispiel.
Naja, wenn du zum Beispiel so, also wir haben Soho hier als Basissoftware irgendwie, wo wir unser CRM drüber laufen lassen. Und da geht es ja immer darum, die Datensätze, die man hat, jetzt mit irgendwelchen Automatisierungsabläufen zu vergleichen. Das heißt, du schickst eine Mail raus, jemand interagiert mit deiner Mail, der kommt in ein neues Cluster rein, daraus entsteht wieder irgendwie eine Folgereaktion. Also es sind ja Ketten, die da angelegt werden. Wenn du die auf eine Tafel malst, da wirst du erstmal schon mal ziemlich irre. Und dann setzt es ja immer voraus, dass, ich meine, wenn du in einer Tool-Oberfläche bist, dann geht's vielleicht noch. Also wenn du in HubSpot bist und alle Prozesse, die du angelegt hast, funktionieren einmal, dann ist es relativ sicher in Anführungsstrichchen. Aber das, was so gerade jetzt so durchs Netz getrieben wird, sind ja gerade diese Make.com-Abläufe, wo dann eben irgendwelche Tool-Basis-Produkte verbunden werden mit ChatGPT, dann kommen wieder Daten zurück, dann kommt wieder eine Anreicherung. Und jetzt braucht man doch nicht, also in meiner Welt findet das nicht statt. Irgendeins von diesen Scheißrädchen funktioniert irgendwann immer nicht. Und irgendwann meldet sich jemand, weil er sagt, ey, hast du dir mal deine Mail angeguckt, wie die aussieht? Nee, habe ich nicht, weil das eben ein Massenverteiler ist, wenn du das in dieser Automatisierungsform machst. Und dann geht nämlich über diese Ketten, die dann nicht mehr funktionieren und wo du oftmals, du hast ja nicht auch überall jetzt Warnmeldungen, jetzt geht hier gerade irgendwas nicht. Oder ChatGPT hat jetzt hier irgendwie einen Abbruch in der Textgenerierung gehabt, was ja ziemlich oft passiert. Oder hat jetzt hier Links eingebaut, die dann nicht gepasst werden dürfen. Whatever, 1000 Baustellen oder die Formatierung von dem E-Mail-Tool passen irgendwie nicht oder die Übergabe wird dann in deinem Tool nicht richtig getriggert, weil da irgendwelche Parameter wieder falsch gesetzt sind. Am Ende leidet immer das, was du auch gesagt hast, diese Individualisierung darunter. Und ich glaube, ein Teil der Zukunft ist, das sauber hinzubekommen und sich für einen gewissen Anteil zumindest an Formaten oder an Kunden sich eine andere Form von Mühe zu geben. Also ich habe letzte Mal zum Beispiel, war ich ganz überrascht, ich habe noch so Harley Plus für meine Satellitenanlage zu Hause und da hatte sich irgendwie durch so ein Freiabo, was ich auf dem neuen Fernseher hatte, meine alte Karte abgeschaltet. Dann habe ich bei der Hotline angerufen und da ist ein Mensch rangegangen. Da war ich erst das erste Mal schon sehr perplex. Das wirklich, also weiß man ja nicht, ob das wirklich ein Mensch war. Aber ich nehme jetzt einfach mal an, so wie der reagiert hat, war ein Mensch. Hat ein bisschen gebrochen Deutsch gesprochen, aber hat mir fundamental unheimlich effizient und schnell geholfen, das Problem zu beheben. Das war geil. Und das war jetzt keine Maschine, die dahinter saß, sondern war ein Mensch. Das heißt, ich bin zwar jetzt, und das ist natürlich auch der Wahnsinn dabei, dass ich jetzt zwar sehr überzeugt war von HD Plus in dem Fall und von dem Mitarbeiter, der mir geholfen hat, und bin jetzt diesen Monat doch zu Magenta gegangen, weil ich einfach nur die Hälfte der Kosten habe. Aber trotzdem glaube ich, dass es die Basis ist, dass die Menschen sich gut aufgehoben fühlen und irgendwie betreut fühlen oder so. Ein schönes Beispiel war auch, dass wenn zum Beispiel sehr, sehr personalisierte Mails an Leute rausgehen, die du in deinen Adresslisten hast. Also ich kann mich noch erinnern, schönen Gruß an Markus Tandler, der über Riot sehr personalisierte Mails geschickt hat. Und nun kenne ich Markus ja relativ gut. Und da hat diese Wirkung der Personalisierung auf mich eine andere Wirkung. Weil ich zu Anfang denke, hey, der hat mir jetzt persönlich geschrieben. Wenn die gut gemacht ist, gelingt das ja ganz gut. Mhm. Und in Wirklichkeit bist du nur Teil von diesem Automatisierungsprozess und wirst dann ziemlich schnell desillusioniert. Und das ist schade, weil ein bisschen was verloren geht, weil das ja viel geiler gewesen wäre, wenn er sich die Mühe gegeben hätte, mich jetzt einfach persönlich zu adressieren. Hätte ich cool gefunden irgendwie.
Die Magie geht komplett verloren in dem Moment, wo du merkst, es ist doch Automatisierung.
Ja. Genau. Und wenn das alle machen, dann glaube ich, wird dieser Fokus auf Persönlichkeit, auf Story, auf Authentizität, der wird einen größeren Faktor kriegen irgendwie. Und da möchte ich mich zumindest mehr beschäftigen, auch wenn ich weiß, dass viel auch automatisiert werden kann. Wenn das gut aufgesetzt ist, kann das auch funktionieren. Unser Quintessenz, und das war eigentlich die Erkenntnis für 2024, dass wir probieren, die Ketten so kurz wie möglich zu halten. Dass also Fehler in der Kette schnell erkannt werden oder eigentlich auch gar nicht passieren, weil die Ketten nicht so lang sind. Also immer, wenn ich in LinkedIn irgendwelche Grafiken sehe, wo make.com Bäume drauf sind, die unglaublich effektiv sein sollen, da kriege ich immer schon Lachkrampf und denke, ja, die Scheiße, die behalt mal. 2000% Wachstum, ja, mach mal. Dann mache ich eben nur 500, ist egal, aber die funktionieren dann wenigstens. Genau, also das ist mein Thema Automatisierung.
Was ich noch zu den Google-Leaks sagen wollte, also das war ja schon ein Riesenthema und da gehen auch mal wieder die Props Richtung Mario Fischer. Übrigens nicht Professor Mario Fischer, der hat ja auf Search Engine Land sich auch als Mario Fischer als Autor drunter schreiben lassen. Und Markus Tandler hatte neulich in der Sendung SEO, das tägliche SEO-Update, oder wie das heißt, SEO am Mittag, da montags, mit dem
tägliche Alexander, Dosis SEO.
Tägliche Dosis, Dankeschön, mit dem Alexander Breitbach zusammen, hatte er nochmal darauf hingewiesen, er hatte Mario gefragt, warum warst du nicht als Professor Mario Fischer da als Autor gelistet? Und dann hat er Mario gesagt, weil eben seine Entität bei Google Mario Fischer ist. Und deswegen hat er sozusagen mit dem Artikel auch auf die eingezahlt. Also zwei Sachen dazu. Zum einen, das war natürlich schon, ich will jetzt nicht sagen, ein weltweit führender Artikel, aber Mario hat es halt einfach unfassbar gut aufgedröselt mit diesem Plakat. Also das muss man schon mal, das wird so, geht so ein bisschen unter, finde ich. In der SEO-Szene wird das gefeiert, aber so generell muss man da mal sagen, da hat man Deutscher richtig abgeliefert. Und ich gönne es Mario so, weil es einfach ein unfassbar guter SEO ist und wirklich komplett viel Ahnung hat davon. Also gerade, ich weiß ja, dass ihr gerade im Umfeld der OMX da auch, da gab es ja eine Dissonanz in Bezug auf die Zukunft, aber das lassen wir mal außen vor. Was ich aber
noch zwei alte weiße Männer, da passiert sowas.
Genau. Was ich aber noch sagen wollte zu den Google-Leaks, und das ist jetzt natürlich mein Herzensthema, und da komme ich auch noch mal, wir sind ja im Jahresrückblick, noch mal auf was ich wahrgenommen habe in dem Jahr, und das freut mich unfassbar. Und ich denke, so 1% ist vielleicht auch mein Verdienst und es ist natürlich meine Bubble, über die ich hier rede. Aber ich nehme wahr, dass Storytelling mehr durchdringt im Business, an verschiedenen Stellen. Und warum sage ich das bei den Google Leaks? Weil Johann von Hülsen, auch da wieder Grüße gehen raus, auch wenn es nervt, ist halt einfach so, sind alles nette Leute.
Nein, Johann nervt nicht, jetzt hör auf.
Grüße an, nein, auch wenn das ständige Grüßen nervt, meinte ich, nicht Johann, sondern Johann hat bei der SEOCom in Salzburg einen richtig geilen Vortrag gehalten über die Google Leaks und die Indexierungsmechanismen und sozusagen das Plakat, das Poster und die ganzen Beschreibungen von Olaf in eine Geschichte gepackt mit einem Indexierungself und einem bösen Wald, wo irgendwie, keine Ahnung, die Unsichtbarkeit lauerte und sowas, ja. Also es war unfassbar geil gemacht. Und das finde ich richtig cool. Das ist natürlich sehr plakativ jetzt in Bezug auf Storytelling, aber was ich in diesem Jahr wahrgenommen habe, ist tatsächlich B2B-Kunden, die du nicht in diesem Segment verorten würdest, die sprechen mich aktiv an. Ich grüße jetzt mal exemplarisch den Thomas Gottweiß von Vosatec. Das ist ein junges Unternehmen, Startup aus Berlin, B2B. Die machen so eine App für Arbeitsmittelerfassung und sowas. Und die sind konkret zu mir gekommen und gesagt, wir wollen mehr Storytelling im Marketing machen. Also wir wollen mehr über uns erzählen, unsere eigenen Leute zeigen. Wir wollen keine Stockfotos oder KI-Fotos, wir wollen authentisch sein. Wir wollen das auch mehr im Stil von Heldengeschichten machen. Ja? Also so dieses, was ich damit verbinde, ist, dass ich feststelle, dass Leute genau das, was wir zwar eben schon mal so anthematisiert haben, dass diese ganze KI-Suppe irgendwie eher noch dazu führt, dass Individualität und Authentizität mehr zählt, dass das meiner Meinung nach 2024 ein Effekt war von der ganzen KI-Schwemme, dass Unternehmen das wahrgenommen haben. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Freue ich mich total drüber.
Ja, gönne ich dir auch. Ich weiß ja, dass ich ein bisschen andere Meinung dazu habe, aber...
Ja, genau. Du hast ja auch eine andere Bubble als ich.
Nein. Ich glaube, die Leute haben... die Richtung ist ja total richtig, aber am Ende kostet Storytelling unglaublich viel Zeit und ich glaube, in der heutigen Zeit hat, auch eine schöne Doppelung, in der heutigen Zeit hat kaum noch einer Zeit, geschweige denn Geld für so eine Geschichten, aber ja, man muss sich die Zeit vielleicht nehmen. Das ist ja das, was zum Beispiel eben Mario auch richtig gemacht hat, Mario Fischer mit seinem Plakat über die Indexierung, dass er eben nicht nur dieses Plakat gemacht hat, sondern mal Content Marketing gemacht hat. Also nicht nur Content, die meisten bleiben ja beim Content hängen und vermarkten den dann nicht, sondern er hat das erste Mal, das habe ich bei ihm auch noch nicht so oft erlebt, den gut vermarktet über seine eigenen Plattformen, über andere große Plattformen. Das war das erste Mal, dass er so rausgegangen ist mit einem Stück Content und das ist eigentlich die Magie, dass man sich mit seinem Stück Content so identifizieren kann, dass man sich traut, damit mit breiter Brust rauszugehen. Und das geht halt mit 0815 Content sowieso sehr, sehr schlecht.
Übrigens, lustige Anekdote, die mir gerade eingefallen ist, bei deiner Einleitung eben. Das finde ich wieder so einen menschlichen Mechanismus, der 2024 öfter mal zum Tragen kam. Und zwar hättest du jetzt einen Post geschrieben, der begonnen hätte mit, in einer Zeit, in der wir immer weniger Zeit haben zum Beispiel, ja, oder es auch anders formuliert, hätte ich, Grüße gehen raus an den lieben Thomas Ottersbach, hundertprozentig gewettet, dass er drunter geschrieben hätte, das hast du mit KI geschrieben. Das hat er bei mir 2-3 Mal gemacht übers Jahr. Was ich damit sagen will, ist, natürlich gibt es dieses in einer Welt von, also typisch ChatGPT, ja. Bei mir war es tatsächlich damals so, ich habe einen Artikel geschrieben und der begann mit in einer Welt von, was an sich keine schlechte Formulierung ist, ja. Nur durch diese KI-Schwämme waren die Menschen so konditioniert, dass die gesagt haben, und Thomas schrieb das dann drunter, hast du mit ChatGPT geschrieben? Und ich habe ihm dann geschrieben, nee, tatsächlich nicht. Und es war auch so, ich hatte es wirklich selber geschrieben, aber ich habe verstanden, Menschen erkennen jetzt schon so oder versuchen so KI-Muster zu erkennen. Fand ich eine lustige Seitennot an der Stelle, ja, dass manche normale Formulierung mittlerweile der KI zugeschrieben wird, weil die sie halt häufig benutzt, ne?
Also wie der letzte Satz in ChatGPT ist ja immer, zusammenfassend oder besonders hier oder so, gibt ja immer so Abschlussformulierungen, die benutzen, die man als normaler Mensch auch benutzen würde, genau. Aber die man jetzt umschifft, wenn man denkt, das macht ChatGPT immer.
Das meine ich, das sind Einflüsse. Genau, das meine ich, das sind Einflüsse auf uns. Wir formulieren anders, weil wir denken, okay, es klingt ja wie ChatGPT. Dabei klingt ChatGPT sozusagen wie wir, ja. Also das ist ein total spannender Zweiklang und ich fand das mega spannend, mit Thomas darüber zu diskutieren. Und was ich auch noch erwähnen wollte, was 2024 für mich ein Learning war und wo ich auch 2025 auch die Agentur noch mal ganz klar in die Richtung leiten möchte, wobei ich sagen muss, wir sind ja so in der Kategorie 20 Leute, das ist schon schwer, so ein Schiff irgendwie noch mal ein paar Grad vom eingeschlagenen Kurs noch mal abzubringen. Ja? Aber ich möchte trotzdem noch mal mehr meine Leute animieren. Und bin auch froh, dass wieder ein paar zur Campix kommen und dass wir auch schon andere Sachen gebucht haben, auf Events zu gehen. Warum sage ich das? Weil ich sehr regelmäßig zum Beispiel beim Online-Marketing-Stammtisch Rhein-Main bin. Liebe Grüße gehen raus an Jens Faultrath, der das organisiert mit seiner Truppe. Das sind immer kleine, feine, persönliche, individuelle Events. Das sind so, keine Ahnung, 50 Leute maximal, würde ich jetzt mal sagen. 60 Leute vielleicht, so in dem Dreh. Und da war ich auf dem Vortrag, da habe ich noch lange überlegt, weil ich muss da nach Darmstadt fahren. Das ist für mich relativ weit für so einen Abend. Aber da war Alexander Holl und er hat datengetriebene KI-Auswertung.
Hey, Grüße gehen raus.
So, ja, auch wenn es nervt. An den Alexander, genau. Hat das gemacht, datengetriebene KI-Auswertung. Und das passt so gut zum April, weil da hat nämlich KI Copilot für Excel sozusagen das Reporting revolutioniert. So hat es zumindest Microsoft angekündigt damals, das weiß ich noch. Die haben dann so gesagt, Budgetplanung und Auswertung von irgendwelchen Metriken wird jetzt revolutioniert durch KI. Und der Alexander hat also ich habe lange überlegt, ob ich da hingehe, weil Datenauswertung und dieses Deep Data Modul von ChatGPT ist eigentlich überhaupt nicht meine Baustelle. Ist auch nicht meine Leidenschaft. Interessiert mich eigentlich null. Ja? Also habe ich gar nichts mit am Hut. Ich bin aber trotzdem hingefahren, weil ich wusste, dass Alexander ein cooler Typ ist und an dem Tag auch noch Andre Morris, glaube ich, da war. Also es war irgendwie ein sehr attraktives Gesamtpaket. Und was ich sagen will ist, Alexander hat das vorgetragen und es war richtig, richtig geil. Also was ich damit sagen will, es war einer der besten Vorträge in dem Jahr, den ich gehört habe und es hat mir wieder gezeigt, seid offen für neue Perspektiven, seid offen und geht auf Events. Also diesen Wert von Events, von persönlichen Treffen mit Menschen, den kann, glaube ich, und das ist für mich auch nochmal eine Konsolidierung, das war ja meine Einleitung für 2024, eine Konsolidierung, dass persönliche Begegnungen durch nichts zu ersetzen sind.
Ja, ich hoffe, da gibt es eine Renaissance nochmal davon und dass die jungen Menschen auch dafür zu begeistern sind und dass gerade die alten Haudegen das noch mehr in die Agenturen reintragen, weil ich glaube, nur die können es richtig reproduzieren. Du, was mich, ich glaube, an einem Thema kommen wir ja gar nicht so richtig vorbei noch für 24 ist hier Donald. Donald Trump, ja, warum sagen denn Leute mal Campix? Naja, weil es auch Leute gibt, die Donald Trump sagen. Ich glaube, da müssen wir ja noch mal ein paar Sätze zu sagen. Erstmal, was mich an dem Thema total begeistert hat, ist eigentlich meine Voraussage, meine Prediction dazu, dass alle ja gesagt haben, das Rennen ist so knapp. Und ich habe immer gesagt, nee, so, wenn es so knapp ist, dann wird einer richtig haushoch gewinnen. Einer von beiden, ich wusste nicht wer. Aber das ist ja auch am Ende so gekommen. So richtig Verlass scheint ja auf diese Meinungsumfrage-Erheber da auch nicht mehr so zu sein. Aber ich finde noch viel wichtiger ist die Erkenntnis daraus. Und jetzt ist er da, ist gewählt worden. Es wird da 4 Jahre kommen. Er wird in den 4 Jahren richtig was verändern. Und alle in meinem privaten Umfeld und da, wenn ich mit CEOs rede, die sind alle mächtig am Zittern. Also zittern noch weniger, die meisten zittern, weil sie sich so aufregen und sich so echauffieren und deswegen zittern. Und ich denke mir, ey, der Typ wird sowieso kommen, wir werden es nicht ändern können. Aber das, was er macht, ist ja relativ, nicht leicht zu durchschauen, weil manche Sachen sind ja schon aus dem Affekt raus. Ich glaube, der denkt auch nicht groß nach. Aber bestimmte Sachen, die werden einfach entstehen. Also so eine Sachen wie zum Beispiel, dass die uns sehr hart zwingen werden, mehr von unserem BIP für Rüstung auszugeben. Ich glaube, das wird passieren. Und da werden auch noch viele andere Sachen sein, die zumindest, wo man sich nicht drüber ärgert, wenn man sowieso nicht ändern kann, sondern weil man gucken kann, welche Geschäftsmodelle jetzt entstehen aus dem, dass er Europa verändert oder dass er die Welt in bestimmten Punkten verändert. Da jetzt genau hinzugucken und zu denken, okay, was passiert denn jetzt? Das ist doch viel geiler, als jetzt zu gucken, baue ich jetzt nochmal eine H1 irgendwo ein, sondern gebe ich vielleicht irgendwie, also war jetzt keine Wertschätzung, sondern einfach doch, auch zu schon gucken, ist Es funktioniert ja in bestimmten Bereichen. Ja, liebe Grüße an die Kollegin, falls sie hier zuhört. H1 ist noch, Alter, das Triangle ist wichtig. Nicht die H1 ist wichtig, das ganze Triangle ist wichtig, um da mal auf den Punkt zu kommen. Aber viel wichtiger ist doch auch mit Kunden, aber habe ich zumindest, dass ich jetzt mit Kunden besprechen kann, wie ihre Geschäftsmodelle jetzt vielleicht angepasst werden können, welche Inhalte auch entstehen können in Prediction auf das, was uns mit Trump erwartet. Und wenn man sich darauf fokussiert und nicht da, dass er da ist und sich einfach darüber aufregt, weil nur durch die Aufregung entsteht ja nichts, außer Aufregung und ein Herzinfarkt vielleicht und du musst mehr Tabletten schlucken. Aber du kannst ja wirklich dich bemühen, Inhalte zu bauen, die darauf zugeschnitten sind. Und da ist eine Riesenchance drin. Und das ist auch nur mein Aufruf in diese Richtung. Ertragt diesen Typen jetzt. Wir werden es nicht ändern. Das ist ein Teil der Geschichte. Aber probiert für euch, irgendwie das Beste da rauszuziehen. Weil die 4 Jahre ist eine lange Zeit. Da wird sich schon was drehen. Und wenn ihr an bestimmten Drehpunkten mitpartizipieren könnt, ist doch ganz cool. Das ist doch Teil der Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Auch die Entwicklung der deutschen Wirtschaft wird ja nicht bedeuten, dass wir uns von allen Veränderungen abkanzeln, sondern dass wir bestimmte Veränderungen mitgehen und nicht immer nur Kontra sind. Oder wie siehst du das, Wolfgang?
Ja, Wolfgang. Also ich bin mal gespannt. Ich sehe es nicht so positiv wie du an der Stelle. Also
ach, diesmal haben immer dasselbe.
Diesmal haben wir die verteilten Rollen. Letztes Jahr war ich der Pessimist. Letztes Jahr war ich der Optimist. So, und dieses Jahr bin ich der Pessimist. Weil bei Trump, ich finde es schon, also wenn ich dieses Kabinett sehe, was der da zusammengestellt hat, das war ja wirklich, das war ja der wüsteste Fiebertraum aller Demokraten, aller demokratischen Menschen. Also du nimmst einen, ich keine Ahnung, ich überziehe jetzt mal, aber einen verurteilten Frauen, keine Ahnung, Vergewaltiger oder so als Sozialminister oder was weiß ich, weiß es nicht mehr genau, ja, aber irgendwie einer der irgend so einen texanischen.
Das ist ja jetzt eine ganz miese Begründung gewesen, Wolfgang.
Irgendwie so einen texanischen Fracking-Gas-Minister da und alles mögliche. Also immer die Leute, einen verurteilten Straftäter als Justizminister und solche Sachen. Das waren ja wirklich die allerworst of the worst Annahmen, die da besetzt wurden oder die genannt wurden. Die Frage ist, ist da auch Strategie mit drin oder nicht? Das kann ich mir aber nicht anmaßen. Ehrlich gesagt interessiert es mich auch gar nicht so. Mich interessiert natürlich, welche unmittelbare Auswirkung hat es auf mich und meine Kunden. Mhm. Und da spüre ich jetzt im Moment tatsächlich noch nicht viel. Und ich fand das damals auch sehr herzerfrischend, als wir beim SEO, ich dich morgens am Hotel abgeholt haben. Und da war das ja gerade irgendwie eine Woche her. Das
total lieb von dir war.
Ja, und Deutschland war im Panikmodus, ja. Also du konntest ja nicht mehr durch. Du wusstest nicht mehr, ist das jetzt der ZDF-Fernsehgarten oder NTV-Special, ja. Es war gleich. Es liefen überall die Breaking News durch und so. Also ich fand es schon auch ein bisschen überhyped, diese Panik. Aber tatsächlich war es ja dann so, dass du bist bei mir ins Auto gestiegen und ich habe natürlich irgendwie, oder es lief gerade im Radio und das war Trump und dann sagst du, ich find's geil. Und das war so mal eine ganz krasse andere Perspektive. Ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Für mich ist wichtig, ich finde, also das Einzige, wo ich echt eine richtig fundierte Meinung habe, ist, den Finger, den Daumen auf dem Abzugsknopf von so vielen Atomwaffen, von so einem Menschen, finde ich schwierig, muss ich sagen. Ja, also der kann ja wirtschaftlich machen, was er will. Da wird man sehen, was draus wird. Aber gerade was Waffen angeht und ein Mensch, der doch leicht cholerisch ist und auch leicht überreagiert, ohne, man weiß ja mittlerweile, weiß man ja aus seiner ersten Amtszeit, dass er wirklich auch ganze Beraterstäbe gefeuert hat, weil sie einfach nicht das gesagt haben, was er wollte. Ja, und so einen Menschen dann über so ein Waffenarsenal, aber auf der anderen Seite bin ich dann auch immer dabei zu sagen, okay, so viele Menschen haben den gewählt, also da ist ja auch irgendeine Sehnsucht da nach, keine Ahnung, starker Führung oder so, ich weiß es nicht. Es wird ja einen Grund geben und am Ende des Tages bin ich komplett bei dir. Ich habe mir angewöhnt, jetzt zum Ende, auf der Zielgeraden meines Lebens habe ich jetzt mir angewöhnt, ja, habe ich mir jetzt angewöhnt zu sagen, ich konzentriere mich wirklich nur auf die Sachen, die ich beeinflussen kann. Wirksamkeit war letztes Jahr mal in unserem Podcast ein Thema. Also die ich wirklich wirksam verändern oder beeinflussen kann. Und da kann ich ja bei Trump nichts machen. Ich werde es sehen, was passiert. Ich glaube, wir werden es alle sehen, was passiert. Also von daher, ich habe keine wirklich schlimme Meinung oder keine dezidierte Meinung. Schauen wir mal.
Genau. Also ich glaube, das Schlimmste ist, dass man sich einfach nicht bewegt. Und ich glaube, der bringt halt was in Bewegung. Und wenn man da irgendwas findet für sich, muss man einfach hingucken. Ich will in diesem Zusammenhang, ist mir jetzt spontan eingefallen, mal einen YouTube-Kanal empfehlen, der vielleicht für den einen oder anderen, und so war es für mich zu Anfang auch, eine Limit-Veranstaltung ist. Der Kanal heißt Freiformation. Ist jemand, der eigentlich so Weltreisetyp ist und jetzt in der letzten Zeit immer mehr, also es scheint ein AfD-Befürworter zu sein, würde ich jetzt mal sagen, aber der hat mich hart getriggert, einfach dadurch, dass er AfD-Befürworter ist. Aber er fährt wirklich durch die Welt und legt den Finger in die Wunde, traut sich bestimmte Sachen. Also er ist zum Beispiel in die Ukraine gefahren und hat einfach davon berichtet, dass da einfach diese, nicht nur die ukrainische Fahne weht, sondern eben auch so eine rot-schwarze Fahne weht, nämlich von Bandera. Kannte ich vorher überhaupt gar nicht. Ein voller Typ, der eigentlich so im Gleichklang mit Adolf Hitler genannt werden kann, weil er die ukrainische Sache schon sehr hart vernichtend auch irgendwie da eingeführt hat. Wo jetzt übrig geblieben ist anscheinend in der Ukraine nur, dass er ein harter Befürworter war für die Ukraine. Also der gibt sich Mühe, unheimlich viele Perspektiven reinzubringen. Und so ein Format finde ich irre. Der triggert mich total. Ich mag manche Einstellungen von ihm auch nicht, aber der gibt sich wirklich Mühe, fährt durch die Welt, guckt sich San Francisco an, da dieses Fentanyl-Problem und wie diese ganzen Demokratien absaufen aktuell in Drogen, wer für diese Drogen verantwortlich ist, fragt Leute, warum sie die AfD wählen, und da kommen dann auch Statements, wo man sagt, ja, also ist nicht alles jetzt hier nur Höcke, sondern viele Leute sind einfach mit vielen Sachen, die bei uns schieflaufen, unzufrieden einfach. Und ich will den Kanal einfach empfehlen, mich hat er hart getriggert, der kann für euch vielleicht auch triggern. Guckt euch mal ein paar Sachen an von dem, ich finde, der gibt sich unglaublich Mühe und probiert Perspektive da reinzubringen. Den Claim, den er hat, finde ich auch schon ganz geil, nüchtern betrachtet geil. und das passt halt irgendwie auch zu der Welt, die uns vielleicht erwartet. Wolfgang, wir sind schon über einer Stunde, ich will aber ein Thema noch ganz gerne mit dir backern. Ich meine, alle von uns, die jetzt einfach ein bisschen Nachrichten konsumieren oder Informationen konsumieren, die werden ja feststellen, dass es aktuell wirtschaftlich jetzt nicht gerade mit einem SpaceX-Raumschiff unterwegs ist in die Stratosphäre oder ins Weltall, sondern eher ein bisschen wirtschaftlicher Umbruch da ist oder auch Niedergang will ich es nicht nennen. Wie bereitest du dich denn darauf vor, dass es jetzt vielleicht 3, 4, 5 Jahre wirtschaftlich nach unten geht? Und so wird es ja vielen unserer Zuhörer auch gehen, dass die einfach vielleicht eine Perspektive brauchen vor dem, was denn da kommen wird. Wie verhältst du dich? Was würdest du jetzt anderen empfehlen?
Ich verhalte mich eigentlich so, wie ich mich in den letzten 26 Jahren auch verhalten habe. Ich versuche die Agentur, wenn du das fragst, so breit wie möglich aufzustellen und dadurch unempfindlicher zu machen für Deflationsauswirkungen in einzelnen Segmenten. Das ist bei uns definitiv immer gut gelungen. Mhm. Und ansonsten habe ich über die Jahre auch gelernt, einfach ein bisschen mehr Optimismus zu haben. Also das schließt wieder ein bisschen an das, was wir vorhin gesagt haben. Ich weiß nicht, ob es wirklich so schlimm wird. Also mal ganz ehrlich, wer sagt denn, dass es nicht auch mal richtig geil werden kann? Ja, also ich meine, das ist jetzt sehr generisch. Das ist ja generisch, aber jetzt guck doch mal nach Syrien.
Du Opportunist, du.
Und ich finde, jetzt sollte man doch den Syrern einfach mal die Chance geben, dass sie wirklich versuchen, und es muss ja auch nicht unsere Demokratie sein. Wir haben immer das Gefühl, ja, Europa erklärt der Welt, wie es geht. Also so fühle ich mich immer. So wie, als würde ich irgendwie auf dem Kontinent wohnen, der als einziger weiß, wie es geht, hat aber irgendwie auch die halbe Welt kolonialisiert, unterdrückt und ausgemetzelt irgendwann mal, ja. Also ich finde, wir sollten nicht den Anspruch haben, die ganze Welt irgendwie zurechtzuweisen. Ich finde es auch ultra peinlich, wenn eine deutsche Außenministerin nach China fährt und denen erklärt, wie sie mit den Mongolen umzugehen haben. Natürlich kann man darüber reden, dass das nicht okay ist vielleicht oder so aus unserer Perspektive. Aber ich glaube, viele Menschen auf der Welt haben auf andere Dinge andere Perspektiven. Und deswegen, ich würde jetzt zum Beispiel als dieses Beispiel Syrien, was ja im Prinzip jetzt aktuell eine sehr gute Entwicklung ist erstmal. Zumindest aus meiner Perspektive. Ich weiß nicht, ob die Kurden das so sehen. Ich weiß nicht, ob die einzelnen Volksstämme in Syrien das auch so sehen. Aber zunächst mal von außen betrachtet, aus meiner Perspektive ist das gut. Und warum soll es nicht einfach auch mal gut werden? Ja, also man muss ja nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Natürlich ist zu erwarten, und gerade in Deutschland als Exportnation und gerade, ja, die Gründe sind ja hinlänglich bekannt. Ja, das billige russische Gas, was uns über Jahre ermöglicht hat, günstige Energiekosten zu haben, ist weg. Der chinesische Automarkt ist weg, faktisch. Ja, also ich glaube, VW hat noch 2% Anteil oder sowas, ne? Oder Mercedes, ich weiß gar nicht mehr genau, habe ich bei Lanz und Precht gehört. Auf jeden Fall, da brechen Welten zusammen und andere entstehen. Und ich glaube, als Fazit oder sozusagen, wie gehe ich damit um? Ich versuche, die Chancen rauszupicken. Mehr kannst du, glaube ich, als Unternehmer auch gar nicht machen. Ich wollte aber noch eine Sache sagen, kurz bevor du das kommentierst, zu den US-Wahlen. Weil meine ernsthaft gemeinte Frage, kein Joke, was ich mich so frage ist, diese ganze Industrie, die ich jetzt gleich nenne, was haben die eigentlich für eine Daseinsberechtigung, diese Demoskopen oder diese Meinungsinstitute, die ja relativ genau und die arbeiten ja auf, keine Ahnung, 200.000 Umfragenbasis oder so in den USA, damit sie dann wirklich auch valide Ergebnisse sozusagen publizieren können. Und die liegen alle komplett falsch. Was machen die eigentlich für einen Job? Ist es, ist dieses ganze Business nur wischiwaschi oder was? Ich dachte mir so, das kann doch nicht sein, dass wirklich keiner sozusagen den sehr klaren Wahlsieg von Trump vorhergesagt hat. Dann ist doch dieses ganze Business eigentlich ad absurdum geführt, oder?
Na, da könnte man das Fass ja größer aufmachen und sagen, ist nicht alles ad absurdum geführt. Wenn Elon Musk irgendwie eine Verlosung für Abgabe von irgendwelchen Stimmen irgendwie ausloben darf.
Für eine Million.
Höchstrichterlich bestätigt. Ja, ist so. Insgesamt ist das so ein sehr perverses System, aber im kleinen Stil funktioniert es ja bei uns ähnlich, glaube ich. Also diese, wie heißen die, Demoskopen, wa? Heißen die? Mhm. Genau. Ist bei uns ja auch ein Problem, aber da ist natürlich noch mehr ein Problem, weil es, glaube ich, einfach viele Leute gegeben hat, die auch nicht gesagt haben, dass sie Trump gewählt haben. Also ich glaube, da ist der Ausschuss relativ hoch. Mittlerweile hast du in Deutschland ja auch immer mehr, die sagen, oh ja, ich stehe dazu, dass ich AfD wähle. Aber du hast auch noch viele, die AfD wählen und die es öffentlich nicht sagen würden. Mhm. Und die kannst du natürlich demoskopisch schwer erfassen. Das ist eine schwere Zeit für die Demoskopen, aber gehört halt dazu. Und am Ende geht es ja auch ein bisschen darum, zu triggern und einfach Content zu erzeugen, der Resonanz erzeugt, wie in den Medien auch. Da geht es ja sehr stark um Resonanz, um Klicks und einfach Leute zu triggern. Und uns beide kriegen sie ja immer.
Ja, das stimmt.
Mit so, also, und da denke ich immer, ja, ist ein Teil der Wahrheit. Ich bin ja der Empfänger. Ich könnte ja auch einfach die Medien zumachen und mich nicht mehr damit beschäftigen oder nur temporär damit beschäftigen. Aber ich bin ja wie so ein News-Selbstvernichtungs-Junkie, renne ich da rum und saugt das auch auf, die ganze Scheiße, muss ich sagen.
Ja, ich auch. Okay, ich finde die Leute, ich finde das so cool, wenn die Leute mir sagen, ich gucke keine Nachrichten mehr.
Ja, ich super, so,
oder? Das könnte ich keine 3 Tage.
Könnte ich auch nicht. Ich kann ja nicht mal von Hertha lassen. Und das ist auch eine Vollkatastrophe.
Oh, um Gottes Willen. Um Gottes
Willen. Aber du als HSV-Jünger ist ja nicht sehr viel besser.
Ja, ja, genau.
Meine Leidensgruppe.
Aber ja, wenn
ich muss einfach noch mal sagen zu dem Thema, du hast es jetzt so ein bisschen weltwirtschaftlich gesagt. Ich glaube, ich würde einfach jetzt gucken, das, was wir schon besprochen haben in der Sendung auch, macht einfach mal so eine Risikoanalyse für euer Unternehmen. Wo habt ihr Abhängigkeiten? Was würde passieren? Also ich bin in der Corona-Zeit schon hingegangen und habe mich hingesetzt und habe gedacht, okay, wenn jetzt der Kunde, also man hat ja so ein Gefühl, ob Kunden jetzt stabil sind, ob da irgendwas fragil ist oder so, wenn jetzt der Kunde, also Leute, wo du selbst ein komisches Gefühl hast, wenn du die einfach mal rausstreichst, was würde passieren dann? Was würde es für einen Einfluss haben auf die Payroll, auf die Kosten und einfach Szenarien zu bauen, wie man sich verhalten könnte. Umso mehr du davon baust, umso sicherer bist du nachher in der Umsetzung. Und da würde ich mich einfach so ein bisschen neben Erweiterung von Geschäftsmodellen, würde ich mich auf so eine Sachen vorbereiten, indem ich Szenarien durchgehe und mir schon Plan B irgendwie hinlege. Dann ist es auch nachher mit der Umsetzung leichter, weil du nicht so überrumpelt wirst wie bei Corona, sondern schon so einen Plan B hast. Den musst du ja nicht hundertprozentig einhalten. Aber das Schlimmste in so einer Situation, wenn es hart auf hart kommt, ist das Unbekannte. Wir Menschen strugglen immer mit dem, was wir nicht wissen. Wenn wir Sachen wissen, kannst du daraus ein Ziel ableiten und dann ist die Sache einfacher. Aber solange du nicht weißt, was passiert, ist ja die Hölle. Deswegen bereite dich gut vor auf die Zeit, die da passiert und denk immer daran, dass das deine Chance sein kann, um bei dem nächsten Aufschwung und bei der nächsten Niedrigzinsphase einfach richtig Gas zu geben und dann an dein Geschäftsmodell zu glauben. Also die Zeit musst du haben. Wann du anfängst zu investieren, kann ich dir auch nicht helfen. Ist eine Sache, die ich für mich auch nie beantworten konnte. Also wenn du was Neues, eins kann ich dir empfehlen. wenn du in der SEO-Community oder Marketing-Community unterwegs bist, aber noch spezieller in der Online-Marketing-Community und in der SEO-Community, wenn du eine Idee hast, die nicht aus diesem Bereich raus ist oder vielleicht auch grundsätzlich eine Idee hast, teil die nicht. Also wenn ich was festgestellt habe, das Vernichtungspotenzial von neuen Geschäftsideen in diesem Bereich, wir sind hochkommunikativ, aber wir sind so zerstörerisch, das haut dir total die Beine weg. Probier, wenn du was Neues machst, dich mit anderen Leuten außerhalb der Bubble auszutauschen und auch gut zu reflektieren, aber du wirst in dieser Bubble nur Vernichtung ernten. Also das musst du lassen. Das ist nur meine Empfehlung in dem Zusammenhang.
Gut, dann würde ich sagen, wir wollen ja im Januar eine Folge machen, eventuell, wo wir mal gucken, welche Events stehen denn im 25 an. Deswegen würde ich jetzt gar keinen großen Ausblick machen. Das Einzige, wo ich mich drauf freue, und da darf ich jetzt auch schon announcen, weil die aktuelle Website-Boosting draußen ist, ich freue mich sehr. Ich habe ja vorhin gesagt, erstens mal finde ich Mario Fischer einen coolen Typ, also wirklich, auch als Mensch so. Ich habe mit ihm in Salzburg mit seiner Frau Mittag gegessen, also so ein mega schönes Gespräch so. Aber also unabhängig
davon. Mit Frau oder mit Mario?
Mit beiden. Ja, das war ein mega schönes Gespräch mit beiden. Und ja, ich finde auch einen mega smarten SEO. Ja, und der hat wirklich coole Sachen drauf. Und deswegen freue ich mich total, dass ich hatte ja an anderer Stelle auch gesagt, ich finde, Storytelling dringt immer mehr auch in die Bubble ein. Und das finde ich cool. Und das mache ich auch sehr gerne persönlich und treibe das nach vorne. Und deswegen freue ich mich, dass ich nächstes Jahr in der Website Boosting eine feste Kolumne haben werde, so wie Karl Kratz oder Sarah Weitnauer oder ich glaube Kai und so, also eine relativ kurze, aber immer wieder häppchenweise Heranführung an das Thema Storytelling im Online-Marketing, da freue ich mich mega drauf. Und ansonsten schauen wir einfach mal, wie immer durch das Jahr durchkommen als Agentur. Und
hat er dich gefragt oder hast du dich beworben?
Er hat mich, also für an dem Gespräch, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich würde jetzt mal sagen, er hat mich gefragt, aber ich weiß es nicht genau. Du gehst natürlich davon aus, dass ich mich aufgedrängt habe, stimmt's?
In beide Richtungen wäre noch okay gewesen. Er hat einen Vorteil davon, du hast einen Vorteil davon. Genau.
Ich habe sogar ihm noch gefragt, ob ihm das nicht irgendwie vom Anteil her dann zu viele feste Rubriken sind, aber sagt er, nee, hat er Bock drauf und ja, finde ich
schön. Ja, aber ist auch mal interessant. Also bei ein Thema, was ich noch gar nicht angesprochen habe, im Zusammenhang mit wirtschaftlichem Abschwung, ist halt irgendwie nicht an diese Social-Selling-Geschichte maßlos zu glauben, sondern ey, wenn es ein bisschen enger wird, musst du verdammt nochmal die Eier in der Hose haben, deinen Hörer in die Hand zu nehmen und mit Leuten zu reden oder irgendwo hinzufahren und mit dem zu reden. Das ist eigentlich die größte Waffe, sagt man in der heutigen Zeit nicht, aber dein stärkstes Schwert, was du in der Hand hast, in direkte Kommunikation zu geben und dich gerade nicht auf Automatisierungsketten zu verlassen, sondern wirklich einfach zu telefonieren, hinzufahren, die ganzen Tugenden, die Sales-Leute haben, da musst du dir mal ein bisschen eine Scheibe von abschneiden. Alles, was so Leute, die Startups haben, automatisch machen, weil sie wissen, sie müssen Klinken putzen. Also wenn du einen Startup-Jungen oder Mädel fragst, dann werden die wissen, ja, muss ich Klinken putzen. Ja, musst du auch, wenn es mal ein bisschen enger wird und du schon 20 Jahre am Markt bist, dann musst du vielleicht auch Klinken putzen und einfach mal wieder persönlich Präsenz zeigen. Und damit kriegst du auch deinen Hintern ein bisschen aus dem Desaster raus, was vielleicht den einen oder anderen treffen wird.
Da kann man philosophisch das Jahr abschließen damit, dass man sagt, okay, Entwicklung, und das ist einfach so, findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Wenn du einen vollautomatisierten Nein-Prozess mit Make.com und KI machst und schickst die ganzen Krempel, den ganzen Krempel raus und irgendwann stimmt dann im Newsletter was nicht, das ist halt uncool, während wenn du rausgehst und sprichst mit den Leuten und auch wenn es dann mal anstrengender ist und wenn es auch wirklich aus der Komfortzone rausgehen ist, hast du vielleicht den größten Hebel. Also das ist definitiv, können wir den Daumen heben, glaube ich, beide.
Genau. Hey, guck mal, Wolfgang, wir hatten nichts vorbereitet so richtig. Jetzt können wir den Leuten ja sagen. Und ich hatte trotzdem das Gefühl, dass wir relativ gut mit geilen Themen durchgekommen sind.
Ja, siehste, so ist das.
Ja.
Jung und Young halt,
ja. Ja. Da fällt dir nichts mehr ein, wa?
Nee, bin ich fertig für heute.
Okay, wir machen ja gar nichts mehr jetzt vor Weihnachten und doch du hast noch deine eine Sendung.
Genau,
ich habe noch eine. Sonst hören wir uns im nächsten Jahr eigentlich erst wieder. Also ich glaube, Wayne wäre ich dieses Jahr überhaupt, also selbst ich könnte noch einen zwischenschieben, aber ich schaffe es einfach auch nicht mit der gesundheitlichen Situation. Ihr hört ja, dass noch nicht alles so richtig.
Aber ist deutlich besser geworden, oder?
Ja, ist noch. Ich kriege jetzt morgen noch mal so ein Röhrchen ins Ohr gesetzt, weil mein linkes Ohr immer noch zu ist. Also wie so Kleinkinder so früher in Trommelfellröhrchen kriege ich morgen nochmal gesetzt. Und dann gibt es hier noch so Schleimhautbehandlung im Januar und so. Also ist schon besser, aber ist halt ein Prozess irgendwie so. Und ich muss mich halt ein bisschen schonen aktuell, weil eine Menge einfach vielleicht auch Überreaktion ist nach der Infektion. Und deswegen will ich dieses Jahr einfach auch, da steht Pause in unserem Redaktionskalender und die will ich eigentlich auch nutzen, weil auch familiär so ein paar Sachen, ein paar Baustellen da sind, wo ich mich einfach in der Weihnachtszeit drum kümmern will. Und da muss Podcast einfach mal ein bisschen hinten anstehen. Ja, in diesem Sinne, mir hat Spaß gemacht, Wolfgang. Ja, danke in jedem Fall für das tolle Jahr 24,
genau,
dass du da bist und dass du immer ein treuer Weggefährte und Wegbegleiter bist und jemand, den ich auch mal anrufen kann und mit dem einfach mal entweder blöde Sachen quatschen kann oder auch fachsimpeln kann. Ja, egal, gehört bei mir leider so ein bisschen dazu.
Ja, bei mir auch.
Ist eine Kompensation. Aber ja, danke dafür. Ist auch nicht selbstverständlich. Ich empfinde es zumindest nicht als selbstverständlich.
Ja. Ich danke dir, wünsche dir alles Gute gesundheitlich. Habt alle schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Und im neuen Jahr nerven wir euch dann mit unserem Jahresausblick, wo wir alles hingehen, welche Events wir besuchen und so weiter. Genau. Und ansonsten gibt es Behind the Story und den Wayne ja auch noch dann weiterhin. Also bleibt uns einfach treu und habt eine schöne Zeit.
Tschüss. Alles klar. Ciao.